B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir über ein Thema sprechen wollen, das viele Leute aufregt und zu dem jeder auch eine Meinung hat. Es geht um die Frage, welche Auswirkungen der eigene Lebensstil auf die Umwelt hat, aufs Klima, auf die ganze Welt, sage ich jetzt mal so im großen Umschwang. Und was es eigentlich wirklich bringt, wenn man versucht, sich so zu verhalten, dass andere Menschen, andere Lebewesen und die Natur geschont werden. Wir sind dem heute im Tagesthema bei Die Radio Wissen auch nachgegangen. Und vor allem der Frage, ob es eigentlich Augenwischerei ist, wenn man zum Beispiel auf der einen Seite im Bio-Supermarkt einkauft und auf der anderen Seite aber irgendwie mit einem fetten SUV, mit so einem übermotorisierten Geländewagen dahin fährt. Klar, den Klimawandel, den will keiner, aber was muss man eigentlich tun, um ihn aufzuhalten? Daran scheiden sich die Geister. Es gibt natürlich auch die Haltung, ja, ist mir doch alles egal, man kann sowieso nichts tun. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die das anders sehen und die sich bemühen, was zu tun. Und wir haben heute Abend einen Gast, der sich nicht beirren lässt. Schönen guten Abend, Rufus Barke.
Guten Abend.
Rufus, du bist Mitbegründer des Bio-Gourmet-Clubs in Köln.
Ja, richtig.
Das ist eine Kochschule.
Eine Bio-Kochschule, genau. Und Events machen wir auch.
Ja, und außerdem bist du Chef einer Medienagentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und auch da in deiner ganz normalen Arbeit bist du so unterwegs, dass du versuchst, möglichst nachhaltig zu arbeiten oder zu wirtschaften.
Richtig. Also unser Ziel ist es, auch die klassischen Kunden, also die jetzt nicht aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder der Bioschiene kommen, so Stück für Stück dahin zu führen, dass man zum Beispiel Broschüren auch auf FFC-freien Papier machen kann.
FFC-freies Papier heißt es?
Also aus, was heißt nochmal, Forest
Stewardship,
genau.
Council.
Also
ja.
Sprich überwachten Waldbeständen und schnell nachwachsenden Waldbeständen, das Holz für die Papierherstellung zu gewinnen und CO2-neutral zu drucken und so. Es gibt so ein paar Kriterien, die eben auch im Druck dazu führen, dass es etwas umweltfreundlicher wird, das ganze Geschäft, das ja immer noch mit viel Papier und sonstigen Dingen, die der Umwelt nicht so gut tun, verbunden ist.
Über Papier reden wir heute Abend auf jeden Fall. Hier im Studio ist Rachel Gessert.
Hallo,
aus der Online-Redaktion. Ich bin Verena von Keitz. Und bevor wir jetzt hineinspringen in das Thema, in das viel umstrittene, auch bei uns heute bei Facebook und Google Plus, hören wir ein bisschen Musik von den Bare Naked Ladies. Another Postcard. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ich muss jetzt mal gestehen, ich weiß nicht, wie viel Strom wir im Moment hier im Funkhaus des Deutschlandradios verbrauchen, um diese Sendung in alle Welt zu strahlen. Es wird sicherlich nicht sehr wenig sein und ich glaube, es ist auch nicht alles darauf angelegt, dass es besonders nachhaltig hier vonstatten geht. Das ist ja oft so mit so sehr großen Unternehmen, mit großen Gesellschaften, wie auch immer, dass es schwierig ist, da einen Weg zu finden, ein bisschen zu verzichten auf Energieverbrauch zum Beispiel, auch wenn da viele Leute arbeiten. Wir haben heute einen Gast in der Redaktionskonferenz, der selber auch eine Agentur hat, eine Medienagentur, Rufus Barke. Und du bist sozusagen dein eigener Herr und kannst darüber entscheiden, wie viel Strom bei euch verbraucht wird und was für Sachen ja ihr in den Kühlschrank legt bei euch.
Das ist richtig. Jetzt sind wir als kleine Agentur mit 12 Leuten nicht so ein energieintensives Unternehmen wie zum Beispiel ihr hier. Logischerweise, wir haben kein Studio. Wir achten schon darauf. Also wir haben grünen Strom zum Beispiel, grünen Server, einen Kühlschrank.
Älteres,
älteres Modell, muss ich gestehen. Also da arbeiten wir noch dran. Achten so auf die Kleinigkeiten wie Bildschirme aus, also Standby-Funktionen auszustellen, wenn wir gehen. Der Blick auf unsere Stromrechnung zeigt, dass das eigentlich nicht so ein energieintensives Unternehmen ist. Mhm. Aber es gibt ja viele andere Bereiche, wo man darauf achten kann. Also das fängt an, dass wir grundsätzlich klingt dogmatisch und wir sind nicht dogmatisch, aber dass wir versuchen, möglichst ökologische Mittel in unserer Firma zu benutzen. Sei es Papier, also Recyclingpapier, die Flüssigseife zum Beispiel zum Händewaschen oder Geschirrspülmittel etc. pp. Ist eben auch alles ökologisch. Bis hin zu den Servietten und naja, was man eben so braucht. Oder wenn wir Kunden bewirken, wird eben auch auf jeden Fall biologisch gekocht.
Ja, hast du das von Anfang an so gemacht und gehandhabt?
Nein, also Bio-Lebensmittel für mich privat kaufe ich, glaube ich, seit 10 Jahren. Richtig umgestellt haben wir 2006. Sehr konsequent auch, weil ich dann sozusagen als Kunden den Bio-Gourmet-Club gewonnen habe, also eine Bio-Kochschule. Und mich das selber so begeistert habe, dass wir das sozusagen auf unser privates und aber auch das berufliche Leben auch angewandt haben. Da fällt das Firmenfahrzeug ein bisschen raus, muss ich gestehen. Also 100% konsequent sind wir da auch nicht. Aber wenn natürlich jetzt, also jetzt steht gerade ein Fahrzeugwechsel an. Die Frage, ob ich mir jetzt ein Plug-in-Hybrid-Auto für 54.000 Euro kaufe oder eben ein sehr, sehr sparsames, eher kleineres Auto für fast ein Drittel, aber eben nicht Elektro, dann fällt es schon ein bisschen schwer. Also es ist einfach ein komplexes Thema. Wie weit will ich gehen? Und wie weit will ich es für mich selber anwenden? Und in meinem Fall oder in unserem Fall mit der Agentur natürlich noch, wie weit wollen wir unsere Kunden überzeugen? Und was können wir tun?
Mhm. Also das heißt, auf der einen Seite lebt ihr in der Agentur selber das aus, was ihr auch einfach gut findet und wo ihr glaubt, dass es sozusagen nachhaltig ist in gewisser Weise. Aber auch die Kunden versucht ihr da in eine Richtung zu bringen, wie du eben schon angesprochen hast, dass sie auch ein bisschen darauf achten.
Ja, also wie ich vorhin kurz sagte, im Kleinen schon, wenn es so um Druckerzeugnisse geht oder sowas. Ansonsten ist es ja mittlerweile gesellschaftlich schon so, dass ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, und wir haben große Konzerne als Kunden, im Prinzip nur erfolgreich sein kann, wenn es auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt, ich will nicht sagen Zug aufspringt, sondern diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch rein wirtschaftlich für sich zum Positiven nutzt. Und das war jetzt gerade vor ein paar Wochen, dass eben einer unserer Hauptkunden eine Lebenszyklusanalyse seiner Produkte gemacht hat und dann die sogenannten Umweltproduktdeklarationen, also genau abgeleitet hat, wie viel Energie brauche ich zu der Herstellung dieses Produktes, in diesem Falle Flachglas, ein sehr, sehr energieintensives Produkt. Also man schmilzt ja Sand und alles Mögliche und mit ganz, ganz viel Hitze, 1600 Grad. Aber auch da lassen sich eben in bestimmten Bereichen bis zu 2 bis 20% Energie einsparen. Und das ist auch einfach ein Wirtschaftsfaktor. Also weniger Energie heißt, bessere Preise heißt mehr verdienen. Mal ganz platt. Das ist im Interesse eines jeden Unternehmens. Und es gehört heute auch mittlerweile zum guten Ruf, da was zu tun. Also die großen Unternehmen sind sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Unser Job als Presseagentur ist es sehr darauf zu achten, dass das kein Greenwashing ist, sondern dass es von innen kommt, dass es gelebt wird, dass die Leitsätze, die die Unternehmen sich geben, auch entsprechend formuliert sind und dass die Außenwirkung auf jeden Fall so ist, dass sie nicht von, sagen wir mal, sehr, also den Hardlinern im grünen Bereich, nicht angegriffen werden können. Also wir sagen dann eher, jetzt hier ist Stopp, das ist gut, was er jetzt macht, aber jetzt warten wir erstmal ab, wie sich das auswirkt, was man da ableiten kann und dann können wir weiter in die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit gehen, so. Man muss da so genau, sehr genau abwägen.
Ne? Das ist ja tatsächlich oft der Vorwurf, den man in dem Zusammenhang hört, dass jetzt immer mehr Leute auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen. Ein Wort, was irgendwie auch ziemlich schwammig daherkommt und wo man gar nicht so genau weiß, was ist jetzt eigentlich damit gemeint. Ist da das Recyclingpapier mit gemeint oder der Verzicht aufs Auto oder einfach nur der leckere Biokäse, wie auch immer. Das ist dann halt so eine Frage. Also wie kann man das denn auf den ersten Blick sehen, ob jemand eigentlich nur Greenwashing betreiben will als eine Art PR-Maßnahme fürs Unternehmen oder dass er tatsächlich im Kopf hat, da wirklich was zu verändern und dadurch auch zum Beispiel den CO2-Ausstoß in der Produktion zu senken?
Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Also wie wir das Wort nachhaltig verwenden. Wir verwenden es immer im Sinne von einem Prozess. Also es gibt kein nachhaltiges Produkt für uns, sondern es gibt nachhaltiges Produzieren. Also ich kann nur in dem Prozess was verändern, nicht im Produkt. Ein Produkt, Seife per se ist nicht nachhaltig, die ist Seife. Aber wie sie zur Seife geworden ist, das ist ein nachhaltiger Produkt. Das ist ja übrigens eine ganz alte Geschichte schon von einem, ich glaube, preußischen Forstwirt, Karl von Karlowitz. 1645 bis 1715, glaube ich, hat er gelebt. Und der hat das quasi ins Leben gerufen, nachhaltig den Wald zu bewirtschaften, damit immer sichergestellt ist, dass er so viel nachwächst, wie eben sein König oder Fürst oder was das war, verkaufen kann. Also eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Und das hat sich bis heute gehalten. Und da kommt's her. Ne? Also wie erkennt man, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet? Ist eine einfache Frage. Ich finde, sie ist nur nicht einfach zu beantworten. Also ich kann das an unseren Kunden ja sehen. Wenn ein großer Chemiekonzern zum Beispiel, den wir auch als Kunden haben, anfängt, wasserlösliche Farben zu machen, also ohne die sogenannten VOC, also was, wie heißen die immer?
Lösemittel, ne?
Also die volatilen organischen Chlorstoffe oder wie die heißen. Auf jeden Fall irgendwas, was in der Welt rumschwirrt, was nicht gesund ist. VOC nennt man das genau. Dann flüchtige Kohlenwasserstoffe, so heißen die.
Verbindung.
Dann Verbindung, danke. Also wenn die anfangen, ihre Produkte zu entwickeln, lange bevor es gesetzlich vorgeschrieben ist, dann ist das für mich ein Signal, da denkt jemand frühzeitig nach, wie schaffe ich meine Umstellung. Ein Chemiekonzern wird es nie schaffen, ohne Chemie zu arbeiten. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Wir brauchen ja auch Chemie bei vielen Produkten. Aber wie er damit umgeht und das weltweit als großer Konzern, das ist dann schon ein deutliches Indiz, ob das Greenwashing ist oder nicht. Und das ist bei unseren Kunden eben nicht so. Die sind relativ spät mit ihren Themen an den Markt gegangen oder an die Öffentlichkeit, dafür sehr, sehr konsequent. Mhm. Und das macht es uns natürlich einfach, dies zu vertreten und auch in der Öffentlichkeit zu verkünden. Weil wir wissen, da stehen alle hinter. Zum Beispiel bei Saint-Gobain Glas gibt es das Projekt Grüne Werke. Also es ist nicht nur, dass während der Produktion immer wieder geguckt wird, wo kann ich Energie einsparen, welche Filter sind besser, wo haue ich die wenigsten CO2-Emissionen raus, sondern auch, wie kann ich damit Geld einsparen und wie kann ich damit gute Produkte machen. Und so ein Glashersteller zum Beispiel sorgt ja dafür, dass er auch energiesparende Produkte herstellt. Und all das in Bezug zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und diese sogenannten Umweltprodukterklärungen versuchen eben genau das, wie viel Energie brauche ich, um ein Quadratmeter Fenster oder hier Studioverbindung zum Beispiel herzustellen. Und wie viel Energie spare ich aber damit ein? Dadurch, dass ich so ein hochdämmendes Glas habe. Und das alles gilt es in Beziehung zu setzen und daraus abzuleiten, was ist sozusagen der nachhaltige Prozess daran? Und wie kann ich den weiter optimieren? Und das ist ein Weg, auf dem wir unsere Kunden ein Stück begleiten können.
Wie wichtig ist denn der finanzielle Aspekt? Du hast eben schon gesagt, also dass inzwischen ja sich auch durchaus damit richtig Geld sparen lässt, wenn man zum Beispiel im Herstellungsprozess einfach den Energieverbrauch senkt. Hast du das irgendwie verfolgen können in den letzten Jahren, dass das immer wichtiger geworden ist?
Es ist auf jeden Fall immer wichtiger, um es ganz konkret zu machen. Ein Flachglasproduzent nutzt, also da passieren immer irgendwelche Ausschusswaren, also gehen Sachen kaputt, beziehungsweise sind nicht entsprechend der Qualitätskontrolle. Das nennt sich sogenannte Scherben. Ja, wenn wir eine Flasche kaputt machen, ist auch Scherben. Und die werden in den Produktionsprozess wieder zurückgeführt. Das heißt, je mehr Anteil oder je höher dieser Anteil ist, desto mehr Kosten werden gespart, weil ja kein Rohmaterial dazu gekauft werden muss. Und da gibt es winzige Schrauben, an denen man drehen kann mit sehr, sehr hohen Effekten, um die Kosten zu senken. Das wirkt sich in dem Sinne natürlich gut auf, weil dann die Produktionskosten geringer sind und das Geld in Investitionen, Forschung und Entwicklung oder eben auch sich bis auf die Preise niederschlägt. Ne? Also es kann einfach anders verteilt werden. Und es ist einfach so, dass solche Unternehmen, die hochenergieintensive Produkte herstellen, aus wirtschaftlichen Gründen sparen müssen. Allein deswegen optimieren sie schon ihre Prozesse.
Das heißt also, der Druck kommt doch schon wieder von der anderen Seite und nicht nur daher, dass sie aus Überzeugung sagen, sie wollen gerne was für die Umwelt tun, sondern dass da tatsächlich auch einfach finanzielle Interessen dahinter stecken.
Ich denke, es ist beides. Also einer unserer Kunden, die haben weltweit 193.000 Mitarbeiter. Wenn die sich sagen, wir wollen weltweit was bewirken und wir stehen dazu, dass wir nachhaltige Prozesse forcieren, dann sind 193.000 Menschen weltweit schon ganz schön viele, die was bewirken können. Also, ne, das ist beides. Es ist jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern es kommt auch schon mit Überzeugung.
Wenn man sich das jetzt so anhört, also so große Unternehmen, die sehr viel Energie verbrauchen, die können viel mehr bewirken, wenn sie auf die Prozesse einwirken und überlegen, wie können wir es anders machen. Das hat natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn ich jetzt als Einzelperson mir überlege, in meinem Haushalt zum Beispiel einen anderen Kühlschrank zu kaufen. Also das merke ich auch immer wieder in der Diskussion, also dass die meisten Leute ein bisschen das Gefühl haben, ja, den Anteil, den ich da hier jetzt so an dem Großen und Ganzen habe, der ist ja so gering, der macht ja eigentlich keinen Unterschied. Wie würdest du da drauf reagieren?
Also wenn einer aufhört, was zu tun, tut es der andere auch und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Oder ich fange an, was zu tun und andere ahmen es mir nach und dann macht es der Nächste und der Nächste. Ich gehöre zu dem Typ halbvolles Glas. Also ich gehe lieber als Vorbild voran und hoffe, dass mir andere folgen. Und zum Beispiel haben wir zu Hause jetzt seit neuestem keinen Geschirrspültab mehr und auch keine Geschirrspülmittel mehr, sondern es gibt so mit so bestimmten Kapseln gefüllte, also Keramikkapseln gefüllte Spültücher. Das heißt, wir produzieren überhaupt keine abwasserverunreinigende Mittel mehr. Auch beim Waschen. Ich wollte mal schauen, wie lange das hält. Aber wenn das viele täten, wären einfach die Kosten ja geringer für die Abwasserreinigung. Und da kann man mit gutem Vorbild vorangehen. Warum nicht als Einzelner? Also, und zum Beispiel für mich ganz persönlich, wenn ich weiß, ich esse eine Bio-Orange oder einen Bio-Apfel, dann esse ich für mich kein Gift. Also ein pestizidfreies Lebensmittel. Das mache ich ganz für mich alleine, weil ich weiß, mir geht's damit besser. Und meinem Körper vor allen Dingen. Nicht nur meinem Bewusstsein, ich merke das ja. Und da versuche ich schon als Vorbild für andere zu dienen und zu sagen, guckt mal, was da alles drauf ist sonst und was da, also welche Pestizide verspritzt werden und was das mit unserem Körper macht. Und da noch nicht erforscht ist, welche unterschiedlichen Pestizide und Düngemittel etc. im Zusammenwirken welche Unverträglichkeiten und Allergien produzieren, dann esst doch lieber die Bioware, dann habt ihr das Problem nicht so.
Das war ja gerade vor ganz kurzem in der Presse, ist es ziemlich, was überall, glaube ich, auf der ersten Seite oder zumindest ziemlich weit vorne in den Programmen und auf den Zeitungen, die Ansage, dass Forscher jetzt nochmal bestätigt hätten, dass vom Vitamingehalt oder wie auch immer Bioware nicht gesünder ist als konventionell hergestellte Ware. Und wenn man sich dann diese Artikel durchgelesen hat, hat man festgestellt, okay, von den Bestandteilen, aus denen zum Beispiel Gemüse, irgendwelche Früchte bestehen, ist es ganz ähnlich. Aber es gibt halt Unterschiede in der Pestizidkonzentration. Mhm. Und das wurde dann aber immer, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das wurde sehr runtergeredet. Und im Vordergrund stand immer, ach, es gibt ja doch gar keinen Unterschied, warum sollte man dann das teure Biogemüse kaufen?
Also es gibt ja Studien, die zum Beispiel sagen, die konventionellen Untersuchungen, also wenn Sie Bio und konventionelle Lebensmittel vergleichen, beziehen sich überhaupt nicht auf die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Also die überhaupt dann erst entstehen, wenn Vitamin C schon längst tot ist. Also wenn ich die Möhre 45 Minuten koche, dann erst kommen die sekundären Pflanzenstoffe. Diese Studien haben aber durchaus erwiesen, dass die sehr, sehr positive Wirkungen auf den menschlichen Körper haben. Also dass die sehr gut verarbeitet werden und auch notwendig sind für die Entwicklung des menschlichen Körpers beziehungsweise die Erneuerung der Zellen etc. pp. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches mehr. Mich wundert, dass bei solchen Berichten das überhaupt keine Rolle spielt. Also das wird jetzt nicht von Ökofreaks vertreten, sondern irgendwie von ganz seriösen Krankenhäusern, die damit Forschung machen und die Krebspatienten zum Beispiel, die sehr darauf achten, dass die genügend sekundäre Pflanzenstoffe bekommen für den Heilungsprozess etc. pp. Also das ist nichts Ungewöhnliches. In diesen ganzen Vergleichen, die es ja auch im Fernsehen mit Wissensshows und ich weiß nicht was gibt, ist Bio besser oder konventionell, taucht das zum Beispiel nicht auf. Und was auch häufig nicht auftaucht, ist die Frage, beziehungsweise der Vergleich, Convenience Food und selbstgekocht. Also da werden auch manchmal Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Also und dann kommt noch dazu, wir als, oder ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber viele von uns als Glutamat gewohnte Menschen werden auch die normale Biomöhre erstmal vielleicht nicht als so lecker empfinden, wenn sie in irgendein Ragout verarbeitet ist, weil da eben der Geschmacksverstärker fehlt. Mhm. Also es braucht einen gewissen Umstellungsprozess. Also wir haben das gemerkt, wir haben für Kinder in Kindergärten gekocht vom Biogourmet Club und das war am Anfang für die gewöhnungsbedürftig, weil die im Prinzip, also in einem sozial, sagen wir mal, sozialen Brennpunkt war das Ganze. Die kannten sowieso nur Tiefkühlkost oder aufgebacken oder aus der Mikrowelle. Und es war erstmal ungewöhnlich, überhaupt in so eine Möhre zu beißen, so eine rohe. Dass die dann auch erstmal nicht schmeckt, ist auch verständlich. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, diese Umstellung.
Ich kann das bestätigen. Also mein Sohn, dem habe ich neulich auch mal so ein Bio-Eis geholt, also so ohne Farbstoffe drin zum Beispiel. Und das schmeckte natürlich nicht so lecker, weil das nicht so rosa war wie das andere.
Weil das Auge mit isst.
Weil das Auge mit isst zum Beispiel. Ne? Oder weil man einen bestimmten Grad von Süßigkeit oder ne, gewöhnt ist und das dann vielleicht mal fehlt. Anders.
Da muss ich einhaken. Also im Kölner Süden gibt es ja einen italienischen Eisladen, der das nicht an die große Glocke hängt, aber Bio-Eis macht. Und die Schlange.
Im Rheinauerhafen, ne?
Nee.
Der hat auch welches.
Nee.
Goldsteinstraße.
Genau.
Wir machen keine Werbung.
Wir machen keine Werbung. Ich glaube, dass die wenigsten Leute da hingehen, weil es Bio-Eis ist, sondern die meisten, weil es so lecker schmeckt. Und die sind bunt, Rachel. Und süß. Und man kann ja auch mit Agavendicksaft süßen zum Beispiel und ohne Farbstoff Farbe.
Dann habe ich einfach das falsche Bio-Eis gekauft.
Genau, ich meine, das kann man natürlich auch sagen. Also nur weil es nicht so lecker ist, ist das jetzt nicht das Qualitätskriterium für Bio. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr viele Bio-Produkte, die qualitativ genauso, wenn nicht noch besser sind als andere konventionelle Produkte. Und dass es dann öfter mal vielleicht auch nicht so gut schmeckt, hat dann vielleicht zum Teil auch damit zu tun, dass die Erfahrung noch nicht so lang andauert in der Herstellung.
Also das würde sich jetzt auf Convenience Food beziehen, ne? Also genau. Weiterverarbeitete Lebensmittel. Genau. Und da gibt es genauso große Unterschiede im Bio-Bereich wie im konventionellen Bereich. Das heißt, wenn man sich Bio ernährt oder Bio kocht, kann man auch ganz schlecht kochen. Und leider ist das auch immer noch in vielen vegetarischen Restaurants so. Zum Beispiel, die dann Bio kochen. Häufig sind ja, ne, ist das ja eins. Also wo es vegetarisch gibt, dann gibt's dann Auch Bio. Wo es Bio gibt, gibt es nur vegetarisch. Muss ja gar nicht sein, aber ist halt konsequent bei vielen oder für viele. Aber man kann einfach auch grottenschlecht kochen mit Bio. Da kann ja die arme Biomöhre auch nichts dafür oder die konventionelle.
Jetzt sind wir schon bei einem Thema, wo ich eigentlich erst ein bisschen später in der Sendung
drauf kommen wollte. Genau, ich habe nämlich auch noch eine Sache, weil du hattest ja gesagt, kann ich als Einzelner, das ist ja die Diskussion, kann ich als Einzelner wirklich was bewirken oder überlasse ich das nicht den großen Firmen? Bei den großen Firmen dauert es häufig sehr lange. Wir als Einzelne, wenn wir was verändern, sind viel schneller. Und wenn wir dann Menschen sozusagen sammeln, die die gleiche Idee vertreten, dann kann es unter Umständen genauso schnell gehen wie bei größeren Firmen. Mhm. Und ich glaube, kommt ja, wird ja noch einer zugeschaltet, der genau auch diese Position vertritt.
Genau, mit dem
und sagt, na, lass uns zusammen durchfalten sozusagen.
Wir werden nämlich gleich sprechen mit dem Gründer der Wertegemeinschaft, wie es heißt, und der Internetplattform karmakonsum.de und werden genau darüber sprechen, kann der Konsum von nachhaltig produzierten Produkten, wenn ich das jetzt mal so ganz richtig sage, kann der denn tatsächlich bewirken, dass wir zum Beispiel für den Klimawandel etwas bremsen können oder ihn gar aufhalten können? Oder ist es doch nur etwas, was wir uns schönreden und wo wir dann im Großen und Ganzen doch weiterhin ziemlich als Klimasünder unterwegs sind? Bis dahin, Musik von Sheryl Crow, Strong Enough. Klimaschutz selber machen, so haben wir die Redaktionskonferenz genannt. Wir sprechen darüber, was man eigentlich tun kann, wenn man etwas dazu beitragen will, dass es eine ökologische Wende gibt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Darüber gibt es ja viele Diskussionen, was denn tatsächlich was bringt. Und einer, der in die Richtung geht, dass es durchaus sinnvoll ist, auch auf seinen Konsum zu achten, ist Christoph Harrach. Er ist Gründer von karmakonsum.de und jetzt am Telefon. Hallo Christoph.
Hallo.
Christoph, du hast diese Wertegemeinschaft, wie ihr selber sagt, Karmakonsum ins Leben gerufen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Karmakonsum ist erstmal eine Internet-Community, eine Plattform, wo sich Menschen austauschen zum Thema nachhaltige und gesunde Lebensstile. Also wir denken darüber nach, wie können wir nachhaltiger konsumieren, wie können wir gesünder leben und wie können wir auch damit die Wirtschaft beeinflussen mit diesem Lebensstil.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Naja, jeder hat jeden Tag die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, sei es bei Konsumentscheidungen wie Lebensmitteleinkauf oder Klamotteneinkauf oder bei einer Urlaubsreise. Man kann sich halt jeden Tag für etwas Gutes, für eine gute Alternative entscheiden oder halt einfach wie der Mainstream Billigware konsumieren und sich keine Gedanken über die Kollateralschäden für Umwelt und Natur, für Mensch und Natur machen.
Das heißt also, das steht im Vordergrund, also zu überlegen, was an Kosten verursacht ein Produkt und wie kann man es sozusagen so herstellen, dass Mensch, Tier und Umwelt besser geschont werden?
Genau, also Karma, das heißt ja Karma-Konsum und Karma ist ja die indische Lehre von Ursache und Wirkung. Und wenn ich einen Stein hochwerfe, kann er mir auf den Kopf fallen. Genauso ist es, wenn ich immer billiges Fleisch kaufe, ist die logische Konsequenz ein Gammelfleischskandal. Wenn ich aber hingegen Bio-Lebensmittel beispielsweise kaufe, möglichst aus regionalem, saisonalen Anbau, dann fördere ich die Landwirtschaft, die Biolandwirtschaft und die Giftfreiheit der Erde. Also das ist ein relativ einfaches Prinzip mit dem Karma.
Also beim Einkaufen kann man sich das ja noch sehr gut vorstellen. Also man kauft jetzt zum Beispiel Bio-Käse anstelle von normalem Käse oder eben Bio-Fleisch anstelle von Leberwurst aus dem Supermarkt. Da wird sozusagen unser Leben ja nicht so stark eingeschränkt. Also konsumieren muss man ja, man muss ja Sachen zum Essen einkaufen. Man kann entweder das eine einkaufen oder das andere. Wenn man sich aber jetzt überlegt, dass man in Sachen Urlaubsplanung mal ein bisschen anders planen muss, das geht dann ja schon viel mehr ans Eingemachte, oder?
Das ist richtig. Aber ich glaube an die prozesshafte Entwicklung des Menschen und ich finde erstmal jeden Schritt in die richtige Richtung gut und man sollte mit den Dingen anfangen, die einfach sind und der tägliche Einkauf ist einfach. Und ich glaube, dass ich im Laufe der Zeit, wenn jemand eine lange Zeit sich mit den Themen beschäftigt hat, über den Konsum auch sich dann irgendwann Gedanken über seine Urlaubsreisen macht. Und dass dann andere Alternativen wie Nahtourismus dann irgendwann wieder attraktiver werden.
Wobei das ja vielleicht auch ein bisschen so ein frommer Wunsch sein könnte, ne? Also wenn ich jetzt mal in meiner Umgebung mich umschaue, da gibt es viele Leute, die auch sagen, ja, wir achten darauf, dass wir Bio-Sachen kaufen oder dass wir irgendwie ein bisschen umweltfreundlicher uns verhalten, vielleicht auch in der Stadt nicht so viel Auto fahren. Naja, und trotzdem fliegen sie dreimal im Jahr in Urlaub irgendwie. Mal weiter weg, mal nicht so weit weg.
Ja, ja, genau. Also das ist dieser klassische Rebound-Effekt. Also man hat ein hohes Einkommen und dann kann man natürlich auch diese Fernreisen machen. Auch aber selbst Leute, die wenig Einkommen haben, können Fernreisen machen. Natürlich kann man nicht die gesamte Umgestaltung der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit nur über den Konsumenten steuern. Wie du es ja sagst, die Menschen haben in gewissen Konsumentscheidungen, haben sie eine Einsicht, in anderen wiederum nicht. Und gerade Flugverkehr macht halt einen massiven Anteil der CO2-Emissionen aus. Das heißt, da ist auch die Politik gefragt, dort, sag ich mal, die Subventionen für Kerosin zurückzufahren oder einfach die Kollateralschäden im Bereich CO2, die durch den Flugverkehr verursacht werden, höher zu besteuern. Also auch das muss sein. Ich bin jetzt nicht nur der Freund rein vom der Konsument wird es schon regeln. Natürlich brauchen wir auch Bildungsinitiativen. Wir müssen den Menschen überhaupt mal ein klares Bewusstsein dafür schaffen, was sie über ihre Konsumentscheidungen für einen Einfluss haben. Und das fängt dann in der Schule beziehungsweise wahrscheinlich dann schon im Kindergarten an, wo wir einfach Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern müssen, damit uns klar wird, was verursachen wir eigentlich mit unseren alltäglichen Entscheidungen.
Wir haben Achso.
Ja, ich sehe da aber schon auch so ein gewisses Problem, dass man der Mensch doch dazu neigt, also vielleicht das Bessere zu tun, solange es einem nicht selber irgendwie wehtut oder solange man sich nicht irgendwo einschränken muss. Und dass eben auch dieser ganze Biomarkt vermittelt einem eben, jedenfalls wenn man die Kasse dafür hat, du kannst gut leben und du machst alles richtig und gut, du kannst ja auch noch Ökomode holen und so, aber dass eben, dass man dann bei vielen anderen Dingen, wo man sich dann wirklich einschränken müsste, dass man das dann schon das Gefühl hat, ich habe ja schon alles gut gemacht, weil ich habe ja schon die Biomilch gekauft. Wo da ja auch der Veganer auch noch eine ganz andere Meinung zu hätte, ob das jetzt wirklich nachhaltig und gut ist, nicht? Überhaupt Milch zu konsumieren. Aber so ist das, das ist natürlich schon auch so eine Entlastung.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Anfang. Also ich glaube nicht, dass
Aber ist es ein Anfang oder kann man dabei quem auch bei stehen bleiben?
Also in dem Zusammenhang?
Beides ist möglich. Also es gibt Leute, für die ist das ein Anfang und die so wie ich habe auch meine ersten Bio-Lebensmittel im Discounter gekauft, was ja auch verwerflich ist. Und wenn man jetzt so Hardcore-Ökos fragt, was sie davon halten, dass Discounter Bio-Ware anbieten, das ist schon verwerflich, weil quasi Bio als Qualitätsware nicht im Dumpingpreis angeboten werden sollte. Aber auf der anderen Seite führt es Menschen, wie damals mich, an das Sortiment heran und darüber hat sich mein Lebensstil dann auch verändert. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen und meine Beobachtung in meinem Umfeld ist auch, dass sich so ein Lebensstil auch vertieft und wenn man auf mehrere Lebensbereiche überschwappt und dass es, sage ich mal, natürlicherweise damit anfängt, bei Lebensmitteln anzufangen, weil das ist mir am nächsten. Ja, viele denken ja, Bio-Lebensmittel sind gesünder, sind sie auch ein bisschen, weil sie weniger mit Pestiziden belastet sind. Aber das ist natürlich ein egoistisches Motiv, was ich auch völlig legitim finde, dass der Mensch dort egoistisch handelt. Aber meine Erfahrung, meine Beobachtung ist einfach, dass sich im Lebensstil vertieft und auf andere Konsumbereiche ausweitet.
Wir haben heute bei uns im Tagesprogramm bei D-Radio Wissen uns auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Also was bringt was und ist das eine nicht ein bisschen das Feigenblatt dafür, dass wir dann auf der anderen Seite in der CO2-Bilanz zum Beispiel richtig reinhauen. Wir haben darüber gesprochen mit dem Volkswirt Nico Pech von der Uni Oldenburg und er kritisiert das sehr klar. Also dass er sagt, auf der einen Seite haben wir diese Symbole für Nachhaltigkeit, die man auch im Supermarkt kaufen kann und auf der anderen Seite verhalten wir uns also quasi schlimmer als die Generation davor. Hören wir mal, was er gesagt hat.
Wir wissen doch, dass in modernen Konsumgesellschaften der Grund dafür, dass wir Dinge kaufen, in der identitätsstiftenden Wirkung der Artefakte liegt, die wir kaufen. Das heißt also, die Identität oder die Selbstentfaltung, die Selbstdarstellung hat zu tun mit den Produkten und Konsumaktivitäten, die wir sozusagen als Kommunikationsinstrument nach außen hin sichtbar werden lassen. Wir können uns auf diese Art und Weise auch symbolisch eine Form der ökologischen Verantwortung zulegen. Und wir kompensieren damit all die anderen Dinge, die wir in unserem Leben eben auch vollführen und die vielleicht das Gegenteil von Nachhaltigkeit bedeuten. Wenn an dem, was ich Ihnen jetzt sagte, auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist, dann bedeutet das doch Folgendes. Mit zunehmender Menge an Nachhaltigkeitssymbolen steigt dann auch all das Nicht-Nachhaltige, was wir damit kompensieren
Symbole,
können.
Nachhaltigkeitssymbole sind Biosymbole, Zeichen und so weiter?
Ja, Nachhaltigkeitssymbole sind Passivhäuser, das ist Bionale, das ist eigentlich so praktisch alles, was wir unter nachhaltigem Konsum verstehen. Das heißt also eigentlich, jedes weitere Produkt, das irgendein Biosiegel hat, ist letzten Endes auch ein Symbol für Nachhaltigkeit. Und dann kann ich im Prinzip dadurch, dass ich die Bionadeflasche immer so halte, dass jeder das Etikett erkennt, darüber hinweg täuschen, dass ich vielleicht ein SUV fahre. Und wenn Sie sich die Realität unter diesem Aspekt anschauen, sich auch verschiedene Studien aus der Konsumforschung vergegenwärtigen, werden Sie feststellen, dass in der Tat ein Fünkchen Wahrheit an dieser These ist.
Der Volkswirt Nico Pech im Gespräch mit unserem Moderator Martin Kräbers heute im Tagesprogramm. Also da hat er ja tatsächlich irgendwie auf so einen ganz wunden Punkt gedrückt, oder? Was würdest du dazu sagen, Christoph? Also so.
Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und ich meine, die Thesen, die Nico Pech vertreten, teile ich natürlich auch. Nur Nico Pech ist natürlich auch ein radikaler Denker, wo dann, sag ich mal, oft vergessen wird, wo wir heute als Gesellschaft stehen. Und da bin ich dann eher so, dass ich sage, wir müssen schauen, wo steht die Gesellschaft heute, und Konsum hat einfach einen hohen Stellenwert in der Identitätsstiftung beim Menschen, und lasst uns dort die besseren Alternativen, sag ich mal, als attraktivere Wahl auf Freiwilligkeit hervorheben, dass die Menschen erstmal die besseren Alternativen nutzen. Den nächsten Schritt, den Nico Pech da sieht, dass man sich damit ein gutes Gewissen quasi kauft und dann auf der anderen Seite das Gewissen wieder abschaltet und einfach vor sich hin konsumiert, sehe ich halt nicht so. Ja, also das mag für eine gewisse Gruppe von Menschen auch wieder stimmen, aber ich glaube einfach daran, dass der Mensch sich schon Gedanken macht um seinen gesamten Lebensstil und nicht nur, dass das am Konsum bei den Bio-Lebensmitteln stehen bleibt.
Aber man muss ja schon auch dazu sagen, dass so das Standing, was irgendwie bestimmte Produkte haben, oder den Coolness-Faktor, dass der auch mitentscheidet, ob irgendwie jetzt zum Beispiel Bioprodukte besser ankommen oder nicht. Also das erlebe ich zum Beispiel. Also je mehr auch, was weiß ich, Schauspieler oder Musiker ein bisschen in diese Richtung gehen und grünes Leben propagieren, umso anerkannter wird es dann auch bei normalen Leuten.
Ja, aber ist doch super. Also ich meine, was haben wir denn bisher geschaffen für eine Lebenskultur? Geiz ist geil, sage ich mal, als weit verbreitete Idee vom Konsum. Aber ist doch toll, wenn jetzt, sage ich mal, Hollywood-Stars oder andere deutsche Promis sich auch zu einem nachhaltigen, gesunden Lebensstil bekennen und dadurch Vorbild werden für andere, sich Gedanken zu machen und die Menschen anfangen, nachhaltiger zu leben. Und sei es nur aus dem Hipness-Faktor, also letztendlich dem Bauern in Afrika, der, sag ich mal, fairen Kakao produziert, dem ist es doch egal, ob wir das als aus hedonistischen Prinzipien die fair gehandelte Schokolade kaufen oder trinken oder weil es einfach cool ist. Also dem hilft das einfach. Und da muss man halt ansetzen und zu sagen, was hilft denn? Und nicht so sehr mit der moralischen Keule kommen und sagen, naja, nur weil der es macht, weil es jetzt irgendwie angesagt ist, deswegen ist das schlecht. Ja, also das sehe ich nicht so, und versuche auch Menschen nicht danach zu bewerten, warum sie nachhaltig konsumieren, sondern ich wertschätze es, dass Menschen nachhaltig konsumieren, und im Vergleich zu anderen, der Mainstream macht das ja nicht. Wir sind selbst bei Bio-Lebensmitteln sind wir bei einem 2-3%igen Marktanteil, das ist gering. Ja, also da ist noch viel Potenzial, einfach im Markt zu zeigen, hey, Bio-Lebensmittel sind cooler als die anderen konventionellen Lebensmittel. Und wenn wir da mal auf 20% gekommen sind, dann kann man über andere Fragen weiter diskutieren.
Aber bis dahin ist natürlich noch ein bisschen weiter Weg, oder? 20%, im Moment liegt, glaube ich, der Bio-Anteil bei immer noch 2%, 3%.
Genau.
Das ist ja doch ziemlich wenig.
Genau. Das ist ziemlich wenig. Andererseits, es gibt ja auch Produkte, die eine steile Karriere hinlegen. Zum Beispiel denkt man an diese fair gehandelten Blumen, die es jetzt in sehr vielen Supermärkten gibt. Ne? Ja. Das war vorher eine völlige Marktnische. Ja. Also das kriegte man überhaupt nicht. Und jetzt sind die, glaube ich, schon bei knapp 10% von den Blumen.
Genau. Überhaupt das finde ich toll. Ist eine wichtige Sache. Natürlich kann man da auch kritisch sehen, muss ich Bananen aus fairem Handel kaufen oder ist es nicht besser, saisonales, regionales Obst zu essen? Also das ist natürlich auch eine sehr komplexe Thematik, die nachhaltige Konsumentscheidung. Und da unterscheiden die Menschen sehr unterschiedlich. Aber ich halte mich immer sehr zurück, andere Menschen zu verurteilen oder zu beurteilen, warum sie nachhaltig konsumieren, sondern ich freue mich darüber, dass Menschen nachhaltig konsumieren. Und wenn, sage ich mal, jetzt die fair gehandelte, also wir haben in Frankfurt so ein schönes, wo ich eigentlich herkomme, ein Taschenlabel. Das ist einfach eine hochwertige Tasche, die ist aber in der sozialen Arbeit produziert. Und wenn das eine Alternative zur Gucci-Tasche aus Kinderarbeit wird, ist das doch toll. Also dann sollen doch die Wohlhabenden, die irgendwie richtig viel Geld für so eine Tasche ausgeben, lieber die in der sozialen Arbeit produzierten Taschen kaufen, als eine Gucci-Tasche aus Kinderarbeit. Das heißt, für mich sind diese nachhaltigen Produkte noch nicht so hip. Also das könnte alles noch viel stärker werden, das nachhaltige Leben, was dann natürlich Nico Pech wieder kritisiert, dass das einfach nur eine Gewissensberuhigung ist, wenn wir solche Produkte kaufen. Aber ich gucke auf die Wirkung. Es ist doch immer besser, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es mir dabei gut geht, sondern das ist doch auch gut, wenn es mir dabei gut geht, wenn ich über meinen Konsum was Gutes tue.
Vielleicht ist es ja auch tatsächlich der Anreiz, der uns Menschen antreibt. Also, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt das und das gemacht, jetzt darf ich vielleicht was anderes dafür auch machen. Aber die andere Möglichkeit, die man hätte, wäre, dass man sich um gar nichts kümmert.
Genau, aber das machen ja momentan die meisten. Oder halt der andere Ansatz ist der radikale Ansatz von Nico Pech, einfach noch stark stärker zu über den Preis und einfach Produkte zu sanktionieren staatlich. Aber dann kommen wir zu einer Ökodiktatur, das möchte ich auch nicht, sondern ich glaube an die Einsicht des Menschen. Das ist natürlich eine Bildungsaufgabe. Ja, also, und natürlich auch die Medien und die Industrie spielen da eine zentrale Rolle. Ich habe eben Geiz ist geil angesprochen. Wir haben ja so eine Kultur geschaffen, dass Geiz geil ist, ja. Und wenn wir das geschaffen haben, das haben wir Menschen ja geschaffen, die Marketingindustrie, die Werbe, die Medien, dann sollten wir es doch auch bitte schaffen, eine Nachhaltigkeit ist geil Kultur zu schaffen.
Nachhaltigkeit ist geil. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger auszusprechen, ja, als Satz, aber könnte man drüber nachdenken. Vielleicht wäre das auch ein neuer Songtitel für Thomas D. Den wollen wir jetzt mal hören. Thomas D. von den Fantastischen Vier, auch selber Veganer, und er singt das Lied Deshalb bin ich hier. Thomas D. in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Klimaschutz selber machen, das ist ein bisschen unser Oberbegriff heute in der Sendung. Wir reden darüber, was man tun kann, was es bringt und was davon eigentlich mehr ein Feigenblatt ist. Wir sind hier mit Rufus Barke. Er ist Gründer des Biogummi-Clubs in Köln und Betreiber einer Medienagentur. Und außerdem zugeschaltet ist uns auch Christoph Harrach. Er ist der Gründer von karmakonsum.de. Außerdem Rachel Gessert aus der anderen Redaktion und Verena von Keitz am Mikrofon. Das Thema vegan zu leben oder vegetarisch lässt sich natürlich auch kaum wegdenken. Wenn man, sobald es um das Thema Nachhaltigkeit geht, kommt man eigentlich ganz automatisch darauf.
Genau, zum Beispiel schreibt auch auf Facebook die Madeleine de Felice, schreibt: Zunächst mal, wenn man nachhaltig leben wollte, müsste man erstmal aufhören, Fleisch zu essen. Für ein Kilo Schweinefleisch würden 10.000 Liter Wasser benötigt. Und ein ganz inzwischen relativ weit verbreitetes Wissen, dass man eben für eine Fleischherstellung wesentlich mehr Energie verbraucht und eben auch vegetarische Nahrung sozusagen verbraucht, um fleischliche Nahrung herzustellen.
Soja vor allem?
Zum Beispiel, ja. Genau, man könnte das Soja auch selber essen.
Genau, und dann könnte man sehr viel mehr Menschen damit ernähren. Christoph, ihr bei Karmakonsum setzt euch auch dafür ein oder sagt, vegetarisches Leben ist schon anstrebenswert.
Ja, auf jeden Fall. Also vegetarisch zu leben ist, damit macht man schon einen großen Unterschied in seiner CO2-Bilanz. Und es ist auch einfacher denn je, vegetarisch zu leben, weil es einfach immer mehr sich auch verbreitet, dass man in Gaststätten vegetarisch ordentlich ein paar Gerichte bekommt und nicht nur Beilagen essen muss. Also von daher, genau, vegetarisches Leben essen ist auf jeden Fall ein erster, guter, wichtiger Schritt, der auch relativ einfach umzusetzen ist.
Obwohl, ich habe immer so das Gefühl, also wenn man über dieses Thema spricht, dann gibt es auf der einen Seite diejenigen, die dem sehr zugewandt sind und auch selber vielleicht versuchen, in dem Alltag auf Fleisch zu verzichten oder auch gar kein Fleisch zu essen. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt welche, die sind sehr schwer von diesem Thema zu überzeugen, beziehungsweise haben eher so richtig Aversionen und fühlen sich dadurch in die Ecke gedrängt. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
Nicht so wirklich. Also ich bin auch kein radikaler, missionierender Vegetarier. Von daher, ich lasse jeden so sich ernähren, wie er das meint. Ich begrüße jeden Schritt, wie ich eben schon mal gesagt habe. Also wenn jemand weniger Fleisch isst, finde ich das auch schon mal grundsätzlich gut. Von daher, nee, habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Also klar, ist vielleicht auch eine Generationenfrage, Fleisch oder auch von der Region, also im ländlichen Raum ist natürlich die Fleischlastigkeit gerade im Außerhausverzehr in Gaststätten viel höher als jetzt in der Stadt. Da findet man vegane Restaurants, bio-vegetarische Restaurants. Das Angebot ist natürlich auf dem Land viel weniger ausgebreitet und damit auch das Bewusstsein dort. Also hat vielleicht auch ein Stadt-Land-Gefälle, diese Diskussion.
Vielleicht ist auch einfach noch das Wissen nicht so verbreitet, wie man gut kocht. Dagegen versucht ja Rufus was ins Feld zu setzen mit deinem Biogummi-Club.
Ja.
Da kocht ja auch viel vegetarisch und vegan.
Also zu 80%, denke ich, bieten wir ja circa 75-80% vegane Küche. Da ist jetzt natürlich eine Motivation, den Leuten zu sagen, tierische Eiweiße braucht man nicht unbedingt, damit es einem gut geht. Unser Schwerpunkt ist aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten, gesundheitsunterstützende Ernährung. Das heißt, es geht nicht nur um den Verzicht von seinem Schnitzel, sondern generell um ein Umdenken, wie kriege ich meine Eiweißzufuhr anders geregelt als mit dem Schnitzel und dem Käse und dem Joghurt und der Milch und der Butter. Also es sind ja viele tierische Eiweiße, die wir nicht so gut verkraften können oder verarbeiten können, wie es gesund wäre für unseren Körper. Und entsprechend einlagern, vielleicht auch mal ein bisschen moppelig werden dadurch. Das ist ja nicht nur der Zucker und solche Sachen. Um es kurz zu machen, da ist unser Ansatz. Also zu zeigen, es gibt Hülsenfrüchte, wir können leckere Linsengerichte machen, das alles, Soja natürlich. Es gibt einfach eine Eiweißzufuhr, eine natürliche Eiweißzufuhr und nicht eine gezüchtete im Sinne von tierischen, die dem Körper gut tut. Das ist, denke ich, schon ein ungewöhnlicher Ansatz unserer Biokochschule.
Mhm.
Das heißt nicht, dass es nicht auch einige Kurse mit Fisch oder Fleisch gibt. Fisch ist ganz schwer. Also was es natürlich gar nicht gibt bei uns, ist irgendwie Hummer und Krustentiere und sowas. Das kann man einfach nicht mehr mit gutem Gewissen verantworten. Und über die Lachse, die mit Käfigen und Hubschraubern hin und her geflogen werden in Schottland und dann Bio da aufwachsen, kann man auch streiten. Also es ist einfach ein schwieriges Thema. Die Bioforelle um eine Ecke in der Eifel, das geht eigentlich noch.
Oder wild. Also wenn jemand Fleisch essen will, dann empfehle ich immer wild zu essen. Wild ist zum einen artgerecht gehalten, also wenn man es beim, sag ich mal, Förster vor Ort sich holt, artgerecht gehalten. Sie müssen geschossen werden im Sinne der, des Umweltschutzes, also des Forstschutzes, und das Geld geht in einen sinnvollen Wirtschaftskreislauf, die Forstwirtschaft. Also das ist, glaube ich, eine sehr gute Alternative, wenn man Fleisch essen will.
Stimmt, guter Hinweis, ja.
Wobei ich jetzt nochmal ins Feld führen möchte, also man macht ja dieses, also es gibt zum einen den gesundheitlichen Aspekt, aber viele Leute, die auf Fleisch verzichten, machen es ja wirklich auch aus moralischen Gründen, weil sie die Tierhaltung ablehnen oder weil sie auch die Folgen für die Umwelt und für die Welternährung nicht akzeptieren können. Nun hat man immer das Gefühl, wenn ich jetzt kein Fleisch kaufe, dann wird da deswegen auch ein Schwein weniger geschlachtet zum Beispiel. Und ich verfolge das so ein bisschen von den Zahlen und man liest tatsächlich jedes Jahr wieder, zum Beispiel auch in diesem Jahr hieß es wieder, die Fleischproduktion in Deutschland ist gewachsen und angestiegen. Wo man sich dann so fragt, auf der einen Seite hat man das Gefühl, es gibt tatsächlich immer mehr Leute, die auf Fleisch verzichten und auf der anderen Seite nimmt die Produktion aber auch zu. Also es ist ja schon auch
vielleicht... Wir sind ja auch eine Exportwirtschaft.
Ja, genau, dass man ein bisschen überlegen muss, wenn wir darauf verzichten, essen es vielleicht andere.
Naja, würden wir alle die Kosten, die entstehen bei der konventionellen Bewirtschaftung der Tierzucht, auf den Preis eines Kilogramm Rindfleisch zum Beispiel schlagen, dann wäre das so unglaublich teuer, dass die Menschen einfach nicht so viel Fleisch essen würden. Dann würde die Produktion wieder runtergefahren. Also man könnte es über den Preis regeln. All das, was notwendig wäre, um verschmutzte Umwelt sozusagen zu reinigen von der Intensivwirtschaft, was ja nicht auf den Preis niedergeschlagen wird eines einzelnen Koteletts, anders als im Biobereich, ne, da wäre ein Hebel zu sagen, wir müssen das Ganze teurer machen. Nicht Bio ist teurer, sondern das andere ist einfach viel zu billig.
Ja, Christoph?
Ja, das sehe ich genauso. Also es gibt auch, sag ich mal, Vordenker, die sagen, dass Bio-Lebensmittel irgendwann günstiger werden als die konventionelle Ware, weil diese Kollateralschäden, die externen Kosten, eingepreist werden zukünftig. Also CO2 ist Beispiel, am Beispiel schon mal in England gibt es erste Initiativen, wo CO2 auf jedem Produkt gelabelt wird. Und wenn man sich anschaut, wie Staaten mittlerweile mit CO2-Emissionen handeln, kann man sich vorstellen, dass das auch auf der individuellen Ebene kommen wird. Ja? Und dann werden Bioprodukte günstiger als, sag ich mal, Flugware.
Vielen Dank, Christoph Harrach, Gründer von karmakonsum.de. Wir haben darüber gesprochen, was man mit dem Konsum von nachhaltigen Produkten vielleicht bewirken kann. Gleich kommen die Nachrichten und bis dahin hören wir nochmal Musik. Nochmal wieder von einem Vegetarier. Auf den Punkt 19:03, die ideale Zeit, um die News noch ein bisschen zu verlängern. Ann-Kathrin Horn aus der Nachrichtenredaktion von D-Radio Wissen ist hier im Studio.
Hallo.
Hallo und wir reden noch darüber, wie ihr heute eure Nachrichten ausgewählt habt und was ihr verworfen habt.
Genau, also bis so nachmittags war es eigentlich recht ruhig und dann kam Schlag auf Schlag ein Angriff auf die eine Botschaft, auf die nächste. Wenn man CNN irgendwie anmacht, dann weiß man gar nicht mehr, wo was brennt, weil alles brennt, hat man das Gefühl. Also klar ist, dass es einen Angriff auf die deutsche Botschaft im Sudan gab. Also es geht alles um ausgelöst durch diesen islamkritischen Mohammed-Film aus den USA. Und also es gab Angriffe auf die deutsche Botschaft im Sudan. Das ist ganz, ich musste mir hier eine Tabelle machen mit den ganzen Ländern, welche Botschaft jetzt angegriffen wurde, was da jetzt passiert ist, wie viele Tote es eventuell gegeben hat. Also da sind noch nicht so viele Tote, deswegen haben wir die jetzt noch nicht im Programm, aber es ist ziemlich unübersichtlich. In Tunesien und in wurde die US-Botschaft angegriffen. Im Sudan wurden neben der deutschen auch die britische und die US-Botschaft angegriffen. Dann gab es nach den Freitagsgebeten Proteste, also insgesamt gab es Proteste mindestens. Also wir haben jetzt deswegen unter anderem in den Nachrichten Jemen, Libanon, Ägypten, Pakistan, Indonesien, Bangladesch. In Indien wurde auch die US-Botschaft angegriffen und in Nigeria auch. Und jetzt hatte ich noch eine letzte Eilmeldung gesehen, das muss ich mir gleich nochmal angucken, wo das jetzt wieder war. Also ich habe eine riesige Liste mit Ländern, was da gerade passiert. Man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher. Ja, tatsächlich passiert aber auch noch ganz anderes, was wir normalerweise auch so als Aufmacherthemen unter anderem behandeln. In Südafrika gab es ja die Proteste von Minenarbeitern. Mhm. Da gab es ja auch viele Tote zwischendurch. Und die Bergarbeiter haben jetzt beschlossen, dass sie weiter streiken wollen. Deswegen gibt es da wieder Unruhen auch mit der Polizei. Die Polizei geht jetzt wieder, jetzt zuletzt mit Tränengas wieder gegen Demonstranten vor. Dann gibt es diplomatische Unstimmigkeiten zwischen China und Japan um eine Inselgruppe und China hat Patrouillenschiffe losgeschickt. Und das französische Atomkraftwerk Fessenheim an der deutschen Grenze wird stillgelegt. Und Japan will bis 2040 aus der Atomenergie aussteigen. Also lauter Sachen, die uns heute beschäftigen. Also wir haben kaum irgendwie, ja. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine No-News, weil man gar nicht dazu kommt, überhaupt was anzugucken, was überhaupt nicht in Frage kommt.
Weil einfach so viele Sachen da sind, die ihr dann auf den Sender gehoben habt.
Ja, sehr viel, sehr viel. Genau. Also um 20 Uhr ist ja unsere Tageszusammenfassung. Dann kann man nochmal gucken, was so das Wichtigste des Tages war. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch gerne und intensiv eigentlich abends so mit Randthemen. Ne? Also was passiert in Ländern, die man wirklich nicht, also weil man so viel Zeit hat, dann sonst haben wir alle 30 Minuten. Wenn man nur jede Stunde sendet, kann man sich auch mal mit den Abseitsthemen befassen. Heute wahrscheinlich nicht so. Muss ich mal gucken. Genau.
Wie viel Zeit verwendet ihr dann auf so eine Nachricht? Also die da reinkommt?
Ach, das kann man nicht sagen. Also wenn jetzt was ganz Abseitiges kommt, wo man also jetzt in der nächsten, ich hatte jetzt was geschrieben über einen Homosexuellen in Kamerun, der eventuell noch länger im Gefängnis bleiben muss. Da muss man mal gucken. Also manchmal muss man dann noch aus dem Französischen oder aus dem Englischen übersetzen. Dann müsste man noch zum Beispiel nachgucken, wie das überhaupt mit Homosexualität in Kamerun, also was es dann für Strafen gibt und wie das überhaupt, also in welcher Weise das verboten ist und so weiter. Das kann dann, je nachdem, welche Sprache das ankam, ein bisschen dauern. Und ja, mit den Mohammed Filmprotesten, muss ich jetzt mal gucken. Also da ist wirklich eine Meldung nach der anderen. Ja, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Aber es gab ja noch mehr. Wir haben ja auch noch die Wissensnachrichten. Da habe ich mal die interessantesten Meldungen mitgebracht. Vielleicht kennt ihr noch die Bilder, wo Wladimir Putin als starker Mann post in diversen Posen mit Oberkörper frei und
mit Tigern schmusend.
Mit Tigern schmusend, so jetzt.
Neuerdings auch mit Kranichen fliegend, oder wie war das noch?
Das weiß ich nicht. Aber zu diesen Tigern gibt's jetzt eine Nachricht, dass nämlich, hat er jetzt in einem Interview zugegeben, die wurden aus Zoos angekarrt, um mit ihm zu posen.
Und wahrscheinlich vorher auch noch ein bisschen sediert.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also das waren keine wild lebenden Tiger, die der Herr Putin da gezähmt hat.
Und er hat das selber zugegeben?
Er hat das in einem Interview
wahrscheinlich
gesagt.
Wahrscheinlich gab es vorher schon Gerüchte dazu?
Na, er hat das einer Journalistin im Interview gesagt, die eigentlich eine kritische Biografie über ihn geschrieben hat, was dann ein bisschen verwundert, dass er ihr das so offen sagt. Aber er sagt also, diese Tiger seien aus Zoos gewesen und dann auch noch andere Schneeleoparden, oder er ist auch mal getaucht. Da wurde auch was hingelegt ins Wasser, so für ihn. Also das hat er so gesagt, ja.
Weiße Haie.
Mal gucken, was noch kommt. Naja. Und noch eine interessante Meldung. Also, wenn man heiraten möchte oder gefragt wird oder wie auch immer, wenn man daran Zweifel hat, dass das gut geht, dann sollte man es wirklich lieber lassen. US-Forscher haben 230 Paare über 4 Jahre begleitet und sie haben festgestellt, wenn Frauen Zweifel hatten, dann haben sie sich wirklich hinterher doppelt so häufig scheiden lassen wie die anderen. Und interessant ist auch die Zahl, wie viele überhaupt vor der Hochzeit zweifeln. Also bei Frauen sind es 38% und bei Männern sogar 47%. Und immer wenn das so kritisch war, dann auch wenn sie zusammengeblieben sind, war dann der eine Partner deutlich unzufriedener als Paare, die nicht gezweifelt haben vor der Hochzeit. Theoretisch kann man sich das denken, aber dass das so in Zahlen so belegbar ist.
Ja. Und dass die Leute auch darüber Auskunft geben, ist ja auch ganz interessant, weil man will das ja vielleicht gar nicht zugeben, dass
vielleicht
man gezweifelt hat.
Anonym, ne?
Dem nicht nachgegeben.
Ich habe mir schon sehr lange überlegt, ob ich dich heirate, ne? Aber naja.
Also, ja. Das war's für heute.
Ja, das war's für heute.
Von den Wissensnachrichten an Katrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank. Tell Me About It von Joss Stone in der Redaktionskonferenz bei Die Radio Wissen. Und wir müssen uns jetzt nochmal um unser tägliches Aerobic kümmern.
Ach, genau.
Du hast,
da gab es auch
Spielregeln.
Musik zu hören heute. 2 verschiedene kurze Musiken und 2 kurze Szenen, wo auch Geräusche drin vorkamen. Und gefragt war bei unserem Freitagsrätsel, das ja immer ein bisschen schwerer ausfällt als innerhalb der Woche, der gemeinsame Nenner wurde gesucht von all diesen Geräuschen und Musiken.
Aerobic.
So schwer.
Ursus arctos horribilis, eine in Nordamerika lebende Unterart des Braunbären.
Ungarisches Domino. Man darf so lange anlegen, wie man kann. Erst dann ist der Mitspieler an der Reihe.
Italienisches Domino. Die Summe der Augen zweier Steine spielt eine Rolle.
Französisches Domino. Die Steine werden nicht nebeneinander, sondern übereinander gelegt und eine Hälfte jeweils sichtbar gelassen.
Buki Domino. Ein in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt.
Der Klassiker beim Aerobic, wenn man die Lösung nicht kennt, dann ist es schier unmöglich, sie aufzulösen. Und wenn man sie kennt, denkt man, ach ja, ist ganz einfach. Ich stelle jetzt nochmal die Frage an unseren Gast, Rufus Barke. Hast du irgendeine Idee?
Die Spur einer Ahnung. Nichts, null.
Was verbindet all diese verschiedenen Ausschnitte oder Beschreibungen?
Ja, wenn man es nur hört, ist es wirklich sehr schwer. Also ich hatte eigentlich 3 schon richtig. Also das erste habe ich nicht erkannt. Dann habe ich, okay, das ging um einen braunen Bären. Dann wurde sehr viel über Domino-Spiele geredet. Und dann wurde Capri Fischer gesungen. Wenn man dann noch brauner Bär, Domino, Capri Fischer. Okay, und jetzt frage ich noch, das erste war die Musik zu einem Film, Fernsehserie Magnum.
Ach, Eis.
Ja, es war Eis gefragt. Und Gott sei Dank haben es aber einige von unseren Usern auch rausgekriegt. Und die können jetzt einen DAB Plus Empfänger gewinnen. Nämlich, ich klicke mich durch die richtigen Lösungen und Rufus ruft irgendwann Stopp. Und der Glückliche hat's dann.
Stopp.
Marianne Ristau aus Detmold hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Ist die Lösung auch richtig? Ja.
Das muss man ja auch dann nochmal
Speiseeis, hat sie gesagt. Ich denke, man darf das durchgehen lassen. Genau. Eissorten
Sorten,
oder
ja.
Eis, ja. Es ist alles Eis.
Ja, es ist alles Eis. Und genau. Es sind alles so Sorten, die ja doch auch gerade in der Kindheit von uns irgendwie eine Rolle gespielt haben. Oder? Brauner
Bär.
Ich meine,
Brauner Bär.
Domino, gibt es Domino noch?
Domino
ja,
gibt's
Domino
noch.
Gibt's noch.
Das gibt's alles
ich glaube,
ne?
Capri gibt es auch noch. Brauner Capri Bär gibt's,
ja, Capri kaufe ich auch immer noch.
Nicht mehr. Aber
doch, Brauner Bär gibt es wieder und der ist aber jetzt viel kleiner. Oder ich bin größer. Also ich, es kam auf jeden Fall her, es war vom Markt genommen und wurde dann wieder sozusagen in die Geschäfte gelegt. Und ich glaube, es haben aber auch mehrere Leute gesagt, dass der braune Bär geschrumpft ist und auch nicht mehr so gut schmeckt wie früher. Wahrscheinlich, weil die Zusammensetzung sich geändert hat.
Ja.
Wer weiß. Vielleicht dürfen da bestimmte Geschmacksverstärker nicht mehr drin sein oder irgendwelche sonstigen Stoffe. Unser tägliches Aerobic also aufgelöst. Wir bleiben ein bisschen noch beim Thema Essen. Rufus Barke ist bei uns. Er hat den Bio-Gourmet-Club mitgegründet in Köln. Und ihr kümmert euch auch darum, leckere Sachen zusammenzustellen.
Ja, also das ist ja eine unserer Hauptaufgaben. Nicht nur für die Kurse, die abendlichen, sondern eben auch für die ganzen Events und Buffets. Ungewöhnliche, leckere, gesundheitsunterstützende, leicht nachzukochende Gerichte zusammenzustellen.
Wie auch noch
das, was wir eben in den Nachrichten gehört haben, zum Beispiel die süße Bohnenpaste.
Aus Japan.
Naja, die kann man auch aus Deutschland machen. Also die Bohnen, zum Beispiel schwarze Bohnen, gibt's ja auch hier. Lange kochen und dann mit Agavendicksaft süßen, pürieren, bisschen Salz, Prise Salz, schmeckt wunderbar.
Und das löffelt man dann so?
Ja, oder als Aufstrich oder auf Banane oder in Kombination mit Reis. Und da gibt's Tausende von Möglichkeiten, das zu kombinieren.
Du hast schon gesagt, also
es hat eine bestimmte Wirkung, dieses Gericht. Ne? Das ist eben auch ganz klar erkennbar bei so Einflüssen wie aus der japanischen Küche. Bohnen, Hülsenfrüchte und gerade diese schwarzen Bohnen sind ausleitend. Also leiten sozusagen Giftstoffe aus. Wenn man das radikal macht, also medizinisch einsetzt, kriegt man auch so Pickelchen und sowas. Also es hat eine sehr gute Wirkung für den Körper. Leitet Schwermetalle aus und sowas alles.
Wenn du das jetzt so beschreibst, dann kommt ja doch ziemlich oft raus, dass die Gesundheit schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, auch bei eurem Club.
Also sagen wir mal so, das ist nicht das Dauerthema bei uns. Ich habe das jetzt ein bisschen hier in den Vordergrund gestellt, weil ne, es passt zum Thema. Ich selber bin weitergebildeter Fünf-Elemente-Koch.
Was ist das?
Das folgt den traditionellen Regeln, den 2000 Jahre alten Regeln der traditionellen chinesischen Medizin. Die fünf Elemente haben in ihrem Leben, das ihr Leben regelt. Also Holz, Erde, jetzt komme ich gerade durcheinander, Metall, Wasser. Sind es fünf?
Feuer?
Nee.
Luft?
Feuer.
Wie auch immer.
Luft gibt's nicht. Feuer, genau, dankeschön.
Feuer.
Die stehen also für bestimmte Typen, aber eben auch für bestimmte Zusammenhänge im menschlichen Körper. Und die versuchen eigentlich, so wie unsere Urgroßmütter gekocht haben auch. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es hat nichts mit chinesisch Essen gehen zu tun. Sondern es geht um die Ausgewogenheit der Nahrung, damit unser Körper da möglichst viel daraus verwerten kann. Das ist das Grundprinzip. Man kann das lernen bei uns, aber gibt eben auch viele Ansätze, wo wir einfach nur leckere Gerichte machen und den Leuten schmeckt's und die ganze Theorie lassen wir.
Was man jetzt bei dieser Redaktionskonferenz auch merkt, also wenn man sich dem Thema Nachhaltigkeit, ich verwende jetzt nochmal dieses Wort, auch wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen schwammig ist, da kommt man immer sehr schnell zu dem Thema Essen und Lebensmittel und sonst was. Und man hat das Gefühl, weil man es halt auch direkt beeinflussen kann, was man kauft und auf seinen Tisch packt, dass das irgendwie einen entscheidenden Anteil hat, auch wenn wir uns sowas angucken wie ökologische Wende. Wir haben aber auf Facebook auch viele Leute, die mehr in die Richtung gehen, dass der Verkehr ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt, zum Beispiel was den CO2-Ausstoß angeht.
Ja.
Und dass genau da ja auch viele gar nicht anders können, als zum Beispiel zu pendeln, wenn sie irgendwie zwischen zwei Städten hin und her pendeln. Da müssen sie zum Teil fliegen oder sie müssen viel Auto fahren. Dass das eben auch ein Punkt ist, den man gar nicht so leicht verändern kann.
Ja, also einmal sind da Leute, die richtig darauf hinweisen, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, dass es eben beim Essen darum geht, da kann man sozusagen sein Gewissen, da spricht das Gewissen, aber dass es auch Dinge gibt, wo was ausgeblendet wird, nämlich zum Beispiel beim Thema Urlaub, dass da die Leute sehr, sehr gefühlsmäßig gesteuert sind und sie möchten in Urlaub fahren und sie möchten nicht darauf verzichten. Und dass man da eben auch nicht jetzt rein verstandesmäßig dran geht und sagt, ja, das wäre aber besser für die Umwelt, wenn ich jetzt darauf verzichte und das deshalb nicht mache, sondern es auch tun. Und es sind sehr viele Leute bei Google Plus, die auch darüber diskutieren, welchen Wagen benutze ich und kann ich mir einen Benzin-Kleinwagen und Elektrowagen, was Rufus am Anfang auch angesprochen hat, die stehen natürlich auch dazwischen, zwischen diesen Dingen, das abzuwägen. Ja, das eine ist sehr teuer und das Problem der Batterien ist auch noch nicht ganz gelöst. Andererseits, ja, also zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt finde, ich muss mich mal ein bisschen durch, es gibt eben jemand auch, der sagt eben, es gibt eigentlich in der Stadt überhaupt keinen vertretbaren Grund mehr, warum man überhaupt ein Auto haben sollte. In der Stadt, das ist völlig überflüssig und man kann ganz leicht darauf verzichten. Es gibt so gute, ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel, dass das eigentlich nicht mehr vertretbar ist, das zu tun. Ja, auch da sind die Leute Meinungen unterschiedlich und sind gespalten alle. Aber ich denke, man sieht, dass es für sehr, sehr viele Leute einfach ein Thema ist und dass sie sich Gedanken darüber machen und dass sie nicht ganz glücklich damit sind, wie es ist. Und eben einer fragt auch, ja, wo bleiben denn jetzt die etwas günstigeren Elektroautos und warum kann man die noch nicht standardmäßig kaufen? So, nicht? Also es sieht mir hier schon so aus, als wäre das doch bei den meisten auf dem Schirm.
Das ist ganz interessant, weil dieses Tagesthema heute bei dir Radio Wissen ist auch entstanden aus einer sehr wilden Diskussion, die wir in unserer Redaktion geführt haben vor ein paar Tagen, als nämlich Nico Pech, den wir eben auch im O-Ton gehört haben, der ganz klar sagt, Wirtschaftswachstum und so alles vermeiden und wir müssen verzichten und sparen. Also diese These von ihm, dass man sich selber greenwasht, indem man halt diese verschiedenen Produkte kauft, die hat sehr für Diskussionen gesorgt in unserer Redaktionssitzung, die wir morgens immer haben. Und da ging auch wirklich die Meinung total auseinander. Also auf der einen Seite gab es halt die, die das ein bisschen nachvollziehen können oder einige, die sagen, nein, aber man kann doch einfach schon ganz viel machen. Es gibt doch schon ganz viele Techniken, die in eine gute Richtung gehen und Strom sparen und so weiter. Und andere sagten aber auch, das sei so fern von ihnen, diese ganze Diskussion, dass sie das überhaupt nicht verstehen, wie man darüber diskutieren kann. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was jeden angeht, weil einfach jeder davon in seinem Lebensstil auch betroffen ist. Entweder er fühlt sich angegriffen oder er hat Schuldgefühle und das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Sache, da rauszukommen.
Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass das ist ja zum Beispiel auch oft bei diesen jetzt vegetarisch oder Fleisch essen, dass da eben dann oft mit Gut und Böse hantiert wird mit Begriffen und Leute sich dann angegriffen fühlen. Ich bin nicht jetzt böse, wenn ich Fleisch esse und dann habe ich natürlich sofort eine Abwehrhaltung und sage, nee, das ist alles Quatsch und das bringt sowieso nichts. Oder ja, und es ist natürlich auch jetzt, wenn man jetzt ernsthaft sagt, wir wollen eben nicht mehr konsumieren, sondern möglichst wenig konsumieren, das würde natürlich einen Umbau unseres gesamten Wirtschaftssystems bedeuten, weil unsere Wirtschaft ist auf Konsum ausgerichtet und auf Produktion von Sachen und auf Export und auf immer mehr kaufen und produzieren. Und wenn man das wirklich ernsthaft umstellen wollte oder wenn wir irgendwann eines Tages erkennen, dass das notwendig ist, dann ja, da haben wir, glaube ich, einen großen Umbau noch vor uns. Wenn wir den wollen.
Das ist ja auch immer die Frage. Also so richtig einschätzen, was denn jetzt genau wie viel bringt, zum Beispiel an CO2-Einsparung, ist ja auch nicht so klar. Also auch da gehen die Meinungen ja immer ganz stark auseinander. Soll man jetzt irgendwie den Computer immer ganz runterfahren oder ist es irgendwie mehr Energie verbrauchen, wenn man ihn hochfährt, anstatt dass man ihn im Standby lässt? Also es sind auch einfach so viele Meinungen in Bezug auf Du schüttelst den Kopf, Rufus.
Also es sind viele Meinungen, aber ich glaube, dass es doch viele in vielen Bereichen rechtliche Vorgaben gibt. Also jetzt aus meinem Spezialgebiet Bauen, Wohnen weiß ich das. Das ist von Ministerien vorgegeben, von Instituten, wie man das zertifizieren lassen kann und wie man sein Label kriegt und wie dann der Konsument auch vergleichen kann. Mhm. Also ich will meinen A+-Kühlschrank und ich weiß, dahinter verbirgt sich ganz einfach so und so viel CO2-Ausstoß, so und so viel Stromverbrauch, ist eine gute Kiste, kostet 20 Euro mehr, mache ich.
Also das geht schon. Okay, das geht ja in vielen Bereichen so.
Das war vielleicht jetzt auch ein bisschen zu simples Beispiel, weil man das aber relativ schnell ausrechnen kann. Aber es gibt ja oft auch Produkte, wo es ganz schwierig ist, genau zu ermitteln, wie groß der Aufwand war, um sie zu produzieren oder was man damit einfließen lässt in die Rechnung.
Aber das habe ich jetzt vorhin nicht erklärt, als ich mit der Glasproduktion begann. Aber das ist ein unglaublich komplizierter Prozess. Die haben 5 Jahre lang Daten gesammelt, vom Schmelzen des Sandes bis zum Transport und so weiter, um dann daraus abzulesen, wie ist der ökologische Fußabdruck? Mhm. Das ist sehr kompliziert, aber es geht. Und es geht eigentlich bei allen Sachen.
Ja, aber ich finde zum Beispiel einen Aspekt, der immer sehr schwierig ist, sind die Konsequenzen durchzudenken. Also zum Beispiel jetzt Biosprit. Ne? Dann sagen erst alle, ja, super Idee, wir brauchen nicht mehr so viel Erdöl und so. Und dann stellt sich raus, okay, dafür brauchen wir riesige Plantagen, wo nur noch Lebensmittel für Sprit angebaut werden. Oder Soja. Soja ersetzt vielleicht Milchprodukte. Haben wir dann auch wieder, irgendwo werden wieder Urwälder dafür abgeholzt plötzlich. Also man neigt dazu, immer den ersten Schritt zu sehen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, nicht mehr zu sehen. Und die können unter Umständen die dann auch wieder schädlich sein und man handelt sich das nächste Problem ein. Das ist, glaube ich, immer sehr schwierig, weil das alles eben so immer vernetzt ist und zusammenhängt und den Überblick zu behalten. Das ist, glaube ich, überfordert auch viele oder das macht es oft ein bisschen schwierig.
Oder weil manchmal auch so Wahrheiten dann wieder über den Haufen geworfen werden, wo man erst dachte so, ja, dann orientiere ich mich da dran und verhalte mich so und so. Und dann heißt es 5 Jahre später, ach nee, ist auch wieder Quatsch. Also es ist ein großes, schweres
Leben
Feld.
Das Leben ist ein ständiger Wandel. Also das macht es ja so spannend. Vielleicht noch eine Anmerkung zu der Autodiskussion. Ich finde es schon auch verwunderlich, dass es so lange dauert oder gedauert hat, bis sich die Automobilindustrie zusammen mit anderen natürlich darum gekümmert hat, wie kriege ich eine große Reichweite durch den Elektromotor. Das war einfach längere Zeit offensichtlich für eine bestimmte Lobby nicht interessant. Mhm. Jetzt passiert was.
So langsam. So langsam kommt was in den Schwung. Und wir kommen auch zum Ende in dieser Redaktionskonferenz am 14.09.2012. Und wir enden mit einem Musiker, der auch selbst bei seinen Tourneen immer darauf achtet, dass er sich so nachhaltig wie möglich verhält. Oder zumindest, was ich sehr gut finde, dass er darauf achtet, dass sie nicht mit Plastik-Einwegflaschen hantieren, sondern dass sie Mehrweg-Trinkbehälter immer wieder auffüllen mit gefiltertem Wasser. Die Rede ist von Jack Johnson.